Heute zu Gast im Behind the Sea Podcast Wolf Ingomar Fex. Ingo ist bzw. war Vorstand bei Serviceplan SE. Die besteht ja aus der Media Plus, der Serviceplan und der Plannet. Warum sage ich war? Wir haben es tatsächlich erst im letzten Monat geschafft, uns zusammenzusetzen. Wenn jetzt dieser Podcast sozusagen veröffentlicht wird, ist Ingo bereits nicht mehr im Vorstand tätig und auf zu neuen Ufern. Was er dort genau alles gemacht hat in den letzten 5 Jahren, das erzählt er mir gleich im Podcast. Geht natürlich auch um das Thema Transformation, eines meiner Lieblingsthemen. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass C-Level-Funktionen zusammenwachsen, Stichwort CMTO. Wer jetzt damit nichts anfangen kann, unbedingt reinhören. Ein Thema, was für mich besonders hängen geblieben ist, ist, was bedeutet eigentlich C-Level? C-Level bedeutet, ein suboptimales Sozialsystem zu managen. Diese Aussage fand ich besonders interessant. Was da jetzt dazugehört, da hat er es in 3 unterschiedliche Themen aufgeteilt. Einmal Verständnis fürs Geschäft, dann Menschen mitzunehmen und auch Zahlenverständnis. 2 Dinge davon, die kann man sehr gut lernen. Ein Thema davon, das ist gar nicht mal so leicht zu lernen. Welches könnt ihr selber raten, beziehungsweise einfach den Podcast bis zum Ende durchhören. Ingo hatte eine sehr, sehr interessante Karriere durch den Medienbereich, hat auch mal im Telco-Bereich angefangen, ist Ingenieur. Also wir haben wirklich ganz tolle Themen besprochen, ganz viel Transformation und Change, auch sehr viel digital. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Es gibt wahnsinnig viele inspirierende Ansatzpunkte und natürlich Tipps von ihm. Und wir gehen rein in den Podcast. Los geht's! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Ingo, willkommen im Podcast.
Ja, servus Franz, schönen guten Morgen, toll, dass du hier bist.
Ja, super, klasse. Ich bin das 2. Mal im House of Communication hier in München. Ich war schon bei Octopus Energy bei Bastian, und es ist echt ein phänomenales Gebäude. Aber nicht nur Gebäude, ich finde auch die Stimmung hier cool, wenn man hier reinkommt. Hier sind so viele Leute, so viele Kreativberufe auch und so. Also echt klasse, was ihr hier habt.
Ja, muss auch sagen, das Konzept Hausfeuerkommunikation ist wirklich aufgegangen. Also weil wir es auch so offen gestaltet haben. Viele Veranstaltungen. Nächste Woche ist der DLD wieder hier.
Ah, cool.
Merkt man einfach. Das ist ein Spirit auf jeden Fall. Und das ist ernst gemeint. Dieser Austausch und das Ganze ist ja sozusagen unter einem Activity-Based-Working-Ansatz gebaut worden. Also keiner hat einen festen Arbeitsplatz, sondern es gibt unheimlich viel Bewegung. Die Leute treffen sich an verschiedensten Stellen. Also von daher, ja, ist toll, ist klasse. Ich komme auch mal wieder gerne hierher. Und architektonisch ist natürlich auch schnörkellos geworden.
Total. Ja,
kann man nichts anderes sagen.
Ja, echt schön. Ist auch wichtig, finde ich, dass man die Arbeitsplätze schön hat, wo man hingeht. Weil sonst kommen die Leute auch nicht. Ich glaube, wenn man so eine Remote-Company-only und dann mietet man sich irgendwo ein bisschen was an, dann sagen die Leute auch, nee, dann ist es zu Hause schöner.
Absolut, ist so. Und ich muss sagen, wir haben ja, Microsoft und Google sind ja mal so die Benchmarks von modernem Office-Gestaltung.
Ja.
Wir haben eine ganze Menge Leute von Microsoft und Google, die auch hier gerne sind. Und die sagen, wow, das ist schon auch eine Alternative, die auch funktioniert und wo man sich wohlfühlt.
Glaube ich voll.
Ja.
Ja, bevor wir gleich mal reingehen, in wie du da eigentlich hingekommen bist, wo du heute bist. Wo bist du eigentlich heute? Erzähl doch mal, was du gerade machst, was alles so deine Rollen sind. Du hast ja einige, wenn man so auf LinkedIn guckt, dann in der Recherche, weiß man gar nicht,
in der Häufung,
was er alles macht. Schieß mal los.
Ja, also ich bin in meiner momentanen Hauptfunktion Teil des Vorstands der Serviceplan SE, also der obersten Führungseinheit der Serviceplan-Gruppe, die sozusagen die 3 großen Marken, Media Plus, Serviceplan und Planet, gemeinsam führt. Parallel dazu, warum ich in diesem Board bin, weil ich als CEO der Planet quasi das Digitalisierungstransformationsgeschäft verantworte. Und das ist mein Kernjob, aus dem ich allerdings jetzt momentan mich in Transition befinde. Ich werde hier ausscheiden und werde quasi an die jetzt von mir aufgebaute Führungsmannschaft übergeben und jetzt hier im Verlauf der nächsten Wochen ausscheiden. Na, das ist sozusagen mein Kernjob der letzten 5 Jahre. Ich war 5 Jahre hier, habe eine große Transformation, Neuaufbau von Services, große BMW-Agentur aufgebaut und so weiter. Und jetzt ist Zeit zu übergeben, auch Teil, da kommen wir sicherlich später drüber, meines Führungsverständnisses. Mhm. Ja. Genau, parallel dazu habe ich zwei Aufsichtsratspositionen in zwei kleineren Firmen, die ich seit Jahren begleite, dabei helfe, einfach auch das, was ich in meiner Karriere gelernt habe, weiterzugeben. Parallel noch so ein paar eine Charity laufen, die ich mit Freunden gemeinsam seit über 10 Jahren Brunnen in Uganda bohre, was auch eine sehr spannende Thematik ist, wenn es auch Giving Back geht. Und parallel dazu mache ich immer so ein bisschen Verbandstätigkeiten auch gemacht, bin im Beirat des VWI, sozusagen der Verband der deutschen Wirtschaftsingenieure, den ich mich auch zugehörig fühle. Mhm. Bin im Bitkom-Hauptvorstand und versuche auch da immer wieder einfach Netzwerke aufzubauen, zu nutzen, für die Firmen, für die ich arbeite, einzubringen. Und ja, das ist so ein bisschen meine aktuelle Situation. Mhm. Parallel dazu, ich lebe in München seit 1998 mittlerweile, also schon eine ganze Weile, wie sind es, 26 Jahre. Mhm. Genau, 5 Kinder insgesamt, 4 davon schon erwachsen und in der Welt verstreut.
Ja.
Der Jüngste ist 15, die Älteste ist gerade 30 geworden, also von daher auch da eine große Truppe. Genau, und ja, mein Bruder, der in Berlin lebt und dort eine Agentur führt, sehr stark im Lifestyle- und Musikbereich, auch ganz spannend. Mhm. Ja, und was ich hier und auch im gesamten Karriereverlauf immer gerne gemocht habe, ist die Verbindung meiner Ingenieurherkunft. Also ich bin Mathe-Physik-Leistungskurs und Ingenieurstudium mit der Kreativität und dem Freigeist, den anderen Gehirnhälften. Diese Verbindung, das hat mich immer fasziniert. Also dieses reine Technische, das reine Beraterische, das reine Logische. Mhm. Hat mir nie so richtig gereicht und deshalb habe ich auch im Verlauf der Stationen mich da immer wieder drum gekümmert, dass ich das habe, weil es einfach vom Kontext her inspirierend ist. Mhm. Andere Denkweisen existieren.
Total.
Und dadurch natürlich auch ein Weltenwandel, Weltenwandeln, also zwischen Welten. Ja? Wir diskutieren ja ganz oft die Verbindung von CTO, CIO und CMO, weil das auch als die beiden Gehirnhälften im Unternehmen gelten, oftmals dann über den CEO. Mhm. Und das ist wichtig. Ja. Ich meine, da haben wir schon über Jahre drüber geredet, dass die beiden viel, viel mehr miteinander müssen. Mhm. Und das habe so diese Rolle, diese Brücke, die habe ich immer für mich als den zentralen Einsatzort gesehen.
Mhm. Das ist eine interessante These auch schon. Wir haben jetzt vergangene Woche, wir nehmen das gerade Anfang Januar auf, mit den ersten Kohorte aus Behind the Sea zusammen ein Live-Event gemacht und haben das Thema diskutiert, wie sieht C-Level in 2030 plus aus. Mhm. Alle sprechen jetzt auch gerade so über die 2030-Agenda, ne? Wir haben gerade wackelnde Regierung etc.
Ja.
Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass natürlich so Rollen zusammenwachsen und vielleicht sogar Rollen zusammenwachsen, wo man heute nicht davon ausgeht, dass die zusammenwachsen sollen. Ja. Ist das so ein Thema, wo du sagst CMO und CIO? Ne?
Also wie gesagt, fängt bei mir im Studium an, Wirtschaftsingenieur. Der Grund war, ich habe das Gefühl gehabt, dass das ein hochintegrativer Studiengang ist. Mir war das reine BWL zu wenig und ein reiner Studiengang nur Ingenieur war mir auch zu wenig. Mhm. Und deshalb habe ich diese Kombination gewählt, weil ich glaube, diese Welten eine Verbindung brauchen. Ja. Weil sie, wenn man sich heute anschaut, alles ist technisiert. Man muss verstehen, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie viel KI sie jeden Tag benutzen.
Total.
Deshalb können sie es auch gar nicht mehr bewerten, ob es gut ist oder schlecht, weil sie gar nichts mehr anderes wissen.
Mhm.
Und ich glaube schon, dass es wichtig bleibt, dass wir als Menschen bei aller Bereitschaft, Aufgaben an der KI und sonstige Mechaniken abzugeben, irgendwie wenigstens mental in der Hoheit bleiben.
Ja.
Und deshalb konvergieren ganz viele dieser Rollen. Und es gibt, wenn ich jetzt so die letzten 15, 20 Jahre anschaue, wie sich CMO-Rollen entwickelt haben, wie sich CIO, CDO-Rollen sind zwischendurch reingekommen. Es kam mal, als ich vorher bei Sapient war, hatten wir so eine Rolle CMTO. Also sozusagen, wir hatten sogar eine CMTO University, wo es darum geht, welche Konvergenzthemen muss man denn eigentlich beherrschen, weil es sozusagen beide Bereiche zu beherrschen ist das eine. Der Aspekt ist, wie sehen denn die Brücken aus? Wie sehen denn die Wege? Wo sind denn die Kompromisse? Wie finden die denn statt? Wie werden die unterschiedlichen Entscheidungslogiken, die Arten und Weise, wie bringt man die Charaktere zusammen? Mhm. Ja, das sind ja alles Dinge auch, die im Zwischenmenschlichen eine Rolle spielen. Ja, deshalb sind diese Menschen sind unterschiedlich jetzt heute. Wir haben einen klassischen CMO von früher, dem es darum ging, für Kampagnen Awards zu gewinnen.
Mhm.
Im Prinzip Markenprägung als zentrales Ziel zu haben und sich gar nicht so sehr um Technik, wie das passiert, kümmern musste.
Mhm.
So hat man in vielen Unternehmen jetzt über die letzten 10 Jahre eigentlich einen zweiten CTO oder CIO gehabt, der eine riesengroße eigene Technikabteilung geführt hat mit Marketing- und Sales-Technologie, die dann teilweise nicht embedded war in die Enterprise-IT, was jetzt zunehmend immer mehr Probleme gebracht hat, weil man Lagerbestände zum Beispiel, ich meine, das ist mittlerweile -10 Jahre, dass die Diskussion aber als E-Commerce angefangen hat. Konnte man irgendwas bestellen, da wusste keiner, ob das auf Lager ist oder nicht. Mittlerweile ist die feste Erwartung von einem Kunden, dass er weiß, dass es auf Lager ist und am liebsten möchte noch wissen, wann es wieder auf Lager ist. Das heißt, eine komplette Einbindung einer Supply Chain, plötzlich im Frontend-Tool. Das sind solche Dinge, die erfordern völlig andere Skills an den CIO, CDO, CMO. Und das sind andere Menschen, anders ausgebildet, anders sozialisiert, auch anders bereit, sich auf die anderen Themen einzulassen.
Total. Ich glaube auch, dass das I sozusagen oder das T so ein bisschen mehr in die ganzen Fachbereiche reinwandert. Also dass sowohl der Marketing, also Chief Marketing Officer etc., dass die alle mehr Tech-Kompetenz haben werden und vielleicht auch sogar ihre eigenen Rechner etc. Es geht ja eh der Trend dahin, so weitestgehend selbst managen und dass sich dann der Tech Officer in der Company oder die Tech-Officerin dann halt wirklich nur auf die Trends und auf die Zukunft konzentrieren kann.
Ja.
Könnte schon sein.
Ja.
Ja, mega spannend. Also das finde ich immer ganz interessant, wie sich auch das C-Level verändern wird. Absolut. Sozusagen.
Ja.
Können wir später noch ein bisschen drüber sprechen. Erstmal, ich glaube, also Serviceplan kennen schon sehr viele, die hier zuhören, aber es gibt auch ein paar, glaube ich, die damit noch nicht so Kontakt hatten und auch generell mit den anderen Sachen, die du so gemacht hast. Jetzt dauert es ja auch immer ein bisschen, bis man dich dann vors Mikrofon kriegt. Das heißt, ich habe schon vor einiger Zeit angefragt, du warst ja jetzt nicht erst vor kurzem in dieser Rolle und gehst wieder raus und du hast ja echt lange gemacht. Kannst du mal so einen Überblick geben, was du und ihr alles so macht und was da für Services als dahinter stecken und Produkte?
Klar. Also die Serviceplan-Gruppe ist sozusagen im Herzen der Herz-DNA, kommt es aus der Werbung.
Ja.
Also deshalb die Kernmarke Serviceplan ist eine Kreativmarke, die quasi für Kunden Kreativkonzepte, Kreativkampagnen, Brandentwicklung, was auch immer tut, um kommunikationsfähig und damit bekannt, erstrebenswert und so weiter zu sein. Also das ist der Kern der Company. Dann gibt es eine weitere große Marke neben der Serviceplan-Kernmarke, die Media Plus, die dafür sorgt, dass das, was an Kreativität erzeugt wird, mit möglichst großer Zielsicherheit vor diejenigen kommt, die daran Interesse haben könnten.
Mhm.
Ja, also im Prinzip, die einen kreieren die Idee, den Content, die Positionierung.
Mhm.
Und die Media Plus sorgt mit sehr, sehr genauem Verständnis von Zielgruppen für die Zuspielung, sodass es vor die Augen gerät. So, und das sowohl im Offline, also Plakate, Displays, an welcher Stelle auch immer, Zeitschriften, TV natürlich nach wie vor und natürlich zunehmend alles das, was an Digitalkanälen existiert.
Mhm.
Ja, und da gibt es also auch eine riesengroße Vermischung von Themen mittlerweile. Groß datengetrieben ist da das zentrale Thema.
Okay.
So, und dann gibt es den dritten Bereich innerhalb der Serviceplan-Gruppe. Der kümmert sich im Prinzip um die ganze digitale Transformation, die Technologieplattform, den Betrieb. Also, dass sozusagen die ganzen Infrastrukturen, die notwendig sind, auch existieren, funktionieren. Dass die Experience funktioniert. Ja, also die Planet, das ist die dritte Marke, die verantwortet quasi, dass das, was an Versprechen in dem Markenaufbau gemacht wurde, tatsächlich passiert.
Ja
weil natürlich auch für Marken immer stärker gilt, dass in der Transaktion, also sprich in der Interaktion zwischen dem Kunden und der Marke, also beim Kaufen oder bei einem Serviceportal oder was auch immer, da entsteht ja auch Markenerlebnis. Das ist ja nicht nur, dass ich meine in der Zeitschrift oder bei einem TV-Spot ein Versprechen mir abhole und dann glaube, sondern ich überprüfe das in der Situation, wo ich mit der Marke interagiere. Und das zentrale Thema ist im Prinzip das, was die Planet verantwortet. Ja, der Claim der Serviceplan-Gruppe ist Building Best Brands. Und die drei Bausteine sind die Serviceplan, die quasi das Markenversprechen generiert. Dann die Media Plus, die sorgt, dass jeder dieses Markenversprechen kennt. Und die Planet im übertragenen Sinne sorgt dafür, dass Markenversprechen eingehalten wird.
Okay.
Ja, das ist im Prinzip so, so kann man die drei Sachen, glaube ich, ganz gut.
Cool.
Und das Ganze international ist in Deutschland gestartet, als in München. Hier ist auch nach wie vor das Headquarter. Und mittlerweile sind wir in 26 Ländern unterwegs. Globalisierung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Unsere Kunden, die auch im Verlauf der mittlerweile 54 Jahre Existenz natürlich erwarten, dass wir in vielen Märkten unterwegs sind. Ja, und nicht nur lokal, sondern in der Lage sind, sie auch global zu unterstützen. Ja, wir sind Eigentümer geführt, also die Familie Haller, der Dr. Peter Haller hat die Company gegründet, hat sie vor über mittlerweile fast 30 Jahren an seinen Sohn übergeben, den Florian Haller, der heute auch der CEO ist und Eigentümer, gemeinsam ein Partnersystem auch aufgebaut hat. Ja, also wir, die Partner, die Führungskräfte der Serviceplan-Gruppe sind an den jeweiligen Einheiten beteiligt. Ja, das ist ein Unterschied zu den Netzwerkagenturen, mit denen wir uns im Wettbewerb befinden, die eben sehr viel stärker managerial sind, eher Konzernstrukturen folgen und hier ist halt deutlich stärker auch das individuelle unternehmerische Engagement gefragt und auch incentiviert. Das ist ein großer Unterschied. Das ist das auch das Wachstumsmodell einer Serviceplan-Gruppe, ja, dass man vielen Leuten in ihren Einheiten Verantwortung für Wachstum übertragen hat und daraus dann im Prinzip ein größeres System gebaut hat. Und jetzt gilt es, und das ist ein gutes Beispiel, was ich jetzt vor allem auch in den letzten 5 Jahren betrieben habe, viele dieser Services auch stärker zu integrieren. Mhm. Ja, beispielsweise für BMW verantwortet die Serviceplan-Gruppe das gesamte Produktmarketing in Europa. Mit allem, was dazu gehört. Und das lässt sich, und da haben wir eine Einheit für aufgebaut, die quasi all diese Services integriert anbietet, als End-to-End-Prozess. Von einer Vertriebsplanung bis zu einer Vertriebserfolgsmessung. Alles, was dazwischen stattfindet, also wirklich End-to-End. Und das ist ein neues Konzept, das ist eine große Einheit, viel, viel größer als die anderen Einheiten klassischerweise. Ja, da sind, Größenordnung zwischen 600 und 700 Leuten drin.
Oh wow, okay.
Und die liefern das global verteilt mit unseren Kollegen in Indien, in Rumänien, in Polen, lokal hier in Deutschland, in allen Märkten vertreten. Wir liefern dort quasi die gesamte End-to-End-Produktmarketing in allen Marketingkanälen.
Ja, und das ist für BMW war das jetzt
für BMW und Mini.
Okay,
ganz genau. Ja.
Und das ist nochmal eine eigene Agentur quasi.
Das ist quasi so, ne? Eine Agentur, die sozusagen im Kontext der Planet existiert, aber einfach aufgrund der Größe eine eigene Einheit ist.
Klar.
Ja. Und auch BMW da entsprechend auch den Wunsch hatte, das in einer eigenen Einheit zu haben.
Also das hattest du auch mit aufgebaut. Das hast du am Anfang.
Das habe ich mit aufgebaut. Das war quasi zum Start meines Einsatzes. Da war ich schon in meiner Transition-Zeit von Sapient, wo ich vorher war. Publicis Sapient, wo ich vorher war. Habe ich quasi diesen Pitch mitbegleitet.
Okay.
Das war mitten in die Corona-Zeit. Also auch da eine kleine Anekdote. Das war mein erster Online-Pitch. Also ich habe über Weihnachten, schon als Externer den Pitch mit begleitet und der Pitch fand dann statt. Ich habe angefangen am 1. Februar 2020 und ja, dann ging das relativ schnell in den Lockdown und der Pitch war am 6. März.
Oh, okay.
Und wir haben tatsächlich damals noch mit Skype übertragen. BMW hatte noch alles in Skype.
Stimmt.
Kennt heute kaum noch jemand, wenn man ganz ehrlich ist. Damals war das Standardwerkzeug und war sehr, 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 sehr unzuverlässig.
Okay.
Und deshalb hatte ich mit meinem Kollegen Markus Noder, mit dem ich auch den Pitch begleitet habe, haben wir uns entschieden, kurz vor dem Termin, wir gehen mit der gesamten Mannschaft, die präsentiert, 2 Tage ins Studio und nehmen den 90-Minuten-Pitch auf.
Okay.
Und haben uns dann tatsächlich gesagt, wenn falls da irgendwas ausfällt, können wir sagen, wir sind jetzt übrigens bei Minute 52, macht ihr bitte den Mitschnitt an.
Ah ja.
Und das hatte einen ganz, ganz spannenden Seiteneffekt. Es war nämlich jeder exakt on point. Ja, das heißt, alle mussten quasi für diese Aufnahme wirklich die Skripte für ihre Folien vorbereiten. Die wussten wirklich, was sie sagen. Da ist keine Spontanität. Ich gucke jetzt mal, was ich so sage, Folie. Sondern jede Folie. Und wir hatten genau 90 Minuten. Und ich habe Dankeschön gesagt nach 89:27. Und das war wirklich beeindruckend. Und das hätte sonst nie funktioniert. Ja. Ich wette, dass das, also, so souverän vorbereitet sind wir noch nie in Pitch gegangen. Also wirklich mit so viel, das Rehearsal war quasi aufnehmbar.
Ja,
total. Und das war klasse, das war gut, war eine gute Erfahrung. Wir haben es glücklicherweise nicht gebraucht. Die Leitung hat gehalten. Und selbst die Filmübertragung hat funktioniert. Wir hatten zum Schluss so einen kleinen zusammenfassenden Film, den unser Kreativchef Alex Schill produziert hat. Toll war der. Der hat sozusagen The Last Big Thing. Und dann hat das funktioniert.
Ja, und jetzt ist Standard, oder?
Mittlerweile kommen die Leute wieder. Mittlerweile dürfen wir wieder in die Räume kommen. Nein, das war aber eine interessante Erfahrung. Und ja, diese Einheit, die ist nach wie vor da und ist ein wichtiger Baustein auch für die ganze Entwicklung. Serviceplan hat über 45 Jahre als Kreativpartner für BMW gearbeitet.
Wahnsinn, ja.
hat viele der ganzen klassischen Kampagnen, die man so kennt, entwickelt. Und von daher ist das eine langjährige, sehr intensive Beziehung. Und ich habe ja vorher bei Sapient, wo ich 15 Jahre vorher bei Sapient war, in vielen globalen Funktionen, auch zuletzt als Westeuropa-Chef, habe ich auch das globale Automotive-Vertical geleitet. Das heißt, ich habe für sämtliche Automotives global gearbeitet gehabt, außer für BMW. Mhm. Also ich kam zum Serviceplan, habe das erste Mal für BMW gearbeitet, bevor voll mit Mercedes viel gearbeitet, mit Nissan und Toyota und so weiter. Aber das war ganz spannend, jetzt erstmal nicht für BMW zu arbeiten und zu sehen, dass BMW auch unter den großen Automotives ein sehr passender Partner für uns war. Sehr, sehr stark lokal, sehr regional geführt. Von daher hat das eine gute funktioniert. Ne? Dieser Unterschied auch zu uns, zu den großen Werbekonzernen, ist, dass wir mit dieser Familienorientierung und der Unternehmerschaft wirklich individuelle Beziehungen in den Vordergrund stellen und eben nicht Companies arbeiten miteinander. Ja? Das ist schon das ist ein großer Unterschied, macht einen großen Unterschied. Und ja, für uns gilt auch im Vertrieb, Families buy from Families. Ja, ist einfach wahr.
Ja. Ja.
Und von daher, trotzdem ist unser Wachstumsziel natürlich auch mit größeren Firmen zu wachsen. Aber ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und deshalb, das ist meine zentrale Aufgabe. Ich kam hierher, um genau dieses Produkt, diese Transformation, diese Integration und auch die technische Kompetenz aufzubauen. Ja, also dafür zu sorgen, dass wir mit Partnern wie Adobe, Salesforce und so weiter wirklich in nicht nur transaktionalen, sondern strategischen Partnerschaften sind, mit denen gemeinsam Dinge entwickeln, aufbauen, fortentwickeln. Ja, und jetzt zuletzt haben wir sehr stark das ganze Thema KI natürlich. Wir haben ein großes KI-Agentensystem, Agentic Services aufgebaut, haben jetzt eine Partnerschaft mit dem Blockchain-Anbieter Cardano, der Cardano Foundation, auf den Weg gebracht und bauen mit denen quasi einen Agentenmarktplatz, ja, wo im Prinzip es darum geht, die ganzen Transaktionen von Agenten nachvollziehbar zu machen und bezahlbar zu machen. Das wird eine ganz spannende Entwicklung und sicherlich eine der Charaktereigenschaften von einer Planet innerhalb der Serviceplan-Gruppe. Die Planet war immer der Innovationsmotor.
Ja.
Die Planet hat die ersten Digitalkampagnen gemacht, die gingen dann auf die Serviceplan über, weil digital integriert war. Die haben die ersten digitalen Medien bespielt, also die großen Plattformen. Das geht jetzt mittlerweile macht das die Media Plus alleine. Und dieses Thema Agenten-Services und so weiter, das ist wieder so ein neues Innovationsthema. Das wird früher oder später auch alle anderen Geschäftsbereiche mit beeinflussen. Ja, das ist so ein bisschen die Rolle der Planet auch.
Das ist interessant. Das ist eigentlich ja, ich hätte es jetzt eher so als die Infrastruktur, damit die anderen beiden überhaupt was machen können, eingeordnet.
Auch. Ja. Also wir machen auch viel von denen, also viele der Systeme, die man dann im Marketing und im Media nutzt, werden auch mit bei der Planet aufgebaut.
Okay.
Aber es ist auch vor allem ein Innovationsmotor. Ja, aber beispielsweise eine der Konzerntöchter ist die HMMH, die machen E-Commerce-Systeme.
Ah ja.
Die bauen große E-Commerce-Systeme. Ganz klassisch, die sind alte Hybris-Partner mittlerweile, SAP Commerce, Shopware-Partner, die bauen ganz klassische Connected-Commerce-Lösungen. Ja, das ist Plattform und Infrastruktur.
Ja. Total, ja.
Aber auch dort eher in der Transaktion als in der Kommunikation. Ja, die Kommunikation ist schon sehr klar bei der Serviceplan und bei der Media Plus. Und die Planet ist tendenziell eher in der Transaktion.
Cool. Nur für die Zuhörenden, wie lange hast du das jetzt gemacht?
Also
das Ganze?
Ich war jetzt 5 Jahre, also Anfang 20, kurz vor Corona, habe ich hier angefangen und jetzt werde jetzt quasi nach 5 Jahren mein Mandat beenden.
Genau, das heißt davor noch 15 Jahre Sapient.
Genau, 15 Jahre Sapient davor, genau. Das war auch eine sehr spannende Reise mit vielen, vielen Veränderungen und Stationen auch da. Ich weiß noch, Sapient war damals die erste Firma, die eine Kreativagentur gekauft hat. Da waren wir zwischenzeitlich, hieß mir mal Sapient Nitro.
Okay.
Da hatten wir die Nitro Group gekauft. Das war eine sehr kreative Company und da war damals dann die klassischen eher integrationsorientierten Technologieunternehmen fangen jetzt an sich in die Kreativität. Da waren wir die Ersten, die das gemacht haben. Hat sich dann nachher später, also im Prinzip das, was eine Accenture Song gemacht hat, haben wir schon 10 Jahre vorher so auf den Weg gebracht, quasi eine wirkliche Integration und sagen, Experience braucht Technologie, vernünftiges Projektmanagement, braucht Offshoring Capabilities, braucht Technologiekompetenz. Das war immer die Idee von Sapient, also von daher auch eine spannende, davor war ich fast 8 Jahre lang im Telco-Medienbereich der Capgemini und habe, ich habe das neulich gerade wieder ganz bei einem Gespräch erzählt, hab dann solche Firmen wie eine Fiat Intercom, heute O2, im Blueprint aufgebaut. Wir hatten damals ein Produkt, das hieß Telco in a Box. Und das war diese Zeit, in der auf der ganzen Welt, im Prinzip war das die Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes, wo dann plötzlich die Staatskonzerne France Telekom oder Telekom Austria oder Deutsche Telekom plötzlich Konkurrenz bekamen. Ja, das waren, ich weiß nicht, ob du das dich erinnerst, an die ganzen Vorwahlnummern 010, 13. Da gab es so sogenannte MVNOs,
ja, doch,
Mobile Network, Virtual Network Providers.
Ich erinnere mich. Noch nicht als harter User, aber ich erinnere mich
daran. Ja, also 010, 13 erinnert sich jeder dran, ja. Weil das war die Werbung, die auch genau. Das war ganz spannend, waren eben mit einem Fuß 010, 13. Das war der Werbewitz dabei. Ja. Hat gut funktioniert, ist die einzige, an die ich mich noch erinnere. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Telco dahinter steckt, aber das war eine spannende Zeit, da haben wir quasi Prozess-Blueprints für Telcos entwickelt und ausgerollt und haben, ich glaube, ich in der Zeit, in der ich da war, über 40 Telcos gebaut. Ja, super spannend, das waren halt reine virtuelle Netzwerkanbieter, die quasi nur ein Kundenfrontend hatten, mit Billing-Prozessen, CM-Prozessen und das Netzwerk komplett von den Großen eingekauft haben. Mhm. Und das war eine spannende Zeit, war mega. Das war um 2000, ja, das war genau 2000 war das, ne? Okay. Das war klasse. Genau, und davor war ich kurz für 2,5 Jahre oder sowas, war ich quasi in einer Prozessberatungs-Company, die hieß damals UBIS. Die hatte ein Prozessmodellierungswerkzeug, das damals neben ARIS, das man heute noch kennt, das zweite Werkzeug war. Und das waren zwei Professoren, bei mir war es der Professor Krallmann von der TU Berlin. Und auf der anderen Seite war es Professor Scheer von der Uni Saarbrücken. Aha. Und die beiden haben quasi die Tools und hatten so ein Race, die kannten sich aus dem Studium und hatten so ein Race, wer gewinnt.
Ja.
Und die haben Rennen gewonnen, weil sie mit SAP als Modellierungswerkzeug einen Vertrag geschlossen haben. Das war deren großer Move. Und seitdem ist ARIS quasi in der ganzen Prozessmodellierungswelt glaube ich, noch relativ standardisiert. Ich kümmere mich, mittlerweile gibt es noch mehr BPM-Software, aber ist ja. Schon eine, kennt man, glaube ich, noch.
Total.
Die kennt Bonaparte noch, ja. Leider keiner mehr kennt.
Ja, Wahnsinn. Also genau. Du bist ja trotzdem dann, also gut, über die Beratung dann sozusagen in dieses Mediengeschäft reingerutscht, ja. Weil ja. Als Wirtschaftsingenieur hätte man natürlich auch Ingenieur werden können. Ne? Also
ja, klar. Ich bin Elektrotechnik, habe ich als, aber dort immer Kommunikationsnetze. Also ich habe im Prinzip Rechenarchitekturen, Kommunikationsnetzwerke, also die klassischen Telco-Themen habe ich schon im Studium. Hat mich sehr interessiert und darüber cool. Hatte ich eigentlich von Anfang an so einen Connect zu Kommunikation, wenn auch sozusagen im OSI-Layer ganz unten,
ja.
Aber hat mich immer interessiert, also Kommunikation im Sinne von Verbindung von zwei Parteien, sowohl technisch als auch kommunikativ, war immer so das, was mich interessiert hat, absolut.
Cool.
Genau.
Und welche Rolle war denn die erste, also C-Level oder geschäftsführende Rolle?
Das war, da bin ich mit 38, glaube ich, war das. Das war bei Sapient. Als bei Sapient habe ich 2005 angefangen und bin dann 2008 bin ich Geschäftsführer von Sapient geworden. Die hatten mich an Bord geholt, damals auch wegen auch meiner Telco-Expertise, weil da Deutsche Telekom ein großer Kunde war, T-Online-Aufbau war das damals. Und da war ein Kollege, ein indischer Kollege, der indisch-amerikanischer Kollege, der hier in Deutschland das Geschäft mit aufgebaut hatte und der wollte in die USA zurück. Und ich habe den quasi, ich war dann 2 Jahre quasi mit dem unterwegs, neben dem unterwegs und habe den dann mit dem anderen Kollegen, dem Dr. Christian Oversohl, gemeinsam habe ich den dann ersetzt und habe dann Sapien bis zuletzt als Geschäftsführer bis zu meinem Weggang 2019, ne? Also dann vorher. Habe ich das dann in Deutschland, Österreich, Schweiz und größere Teile, also außer UK, habe ich das geleitet.
Ja. Genau. Hättest du, wenn du jetzt nicht dieses sehr unternehmerische, sage ich mal, Ökosystem jetzt hier hattest, die sind alles Partner beteiligt, also ist ja wie so ein Unternehmer-Ökosystem, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn du das nicht gehabt, hättest du dann selber gegründet und wärst irgendwann rausgegangen oder wärst du immer C-Level-Manager dann geblieben sozusagen oder hättest dich da dann weitergeentwickelt?
Oh, das ist eine gute Frage, die sich jetzt mir stellt jetzt. Allerdings eher so in einem Give-Back-Modus. Mein Bruder parallel hat zu mir von Anfang an den Weg der Eigenständigkeit gewählt und hat eine Company gegründet. Ich war eigentlich immer derjenige, der auch durchaus in vorhandenen Systemen gerne unterwegs war und weil mir kam es immer auch darauf an, auch Sozialsysteme zu verändern. Ja, für mich, also ich habe mal gesagt, wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich deine Rolle als CEO?
Ja.
Dann sage ich immer, wenn man das so ganz abstrakt aus den Erfahrungen der letzten 30 Jahre anschaut, dann sage ich suboptimale Sozialsysteme managen.
Okay.
Ja, das ist im Prinzip so die, weil im Endeffekt hast du immer, irgendwas passiert immer. Ja. Irgendwas funktioniert nicht. Irgendwas ist anders, als du es dir vorgestellt hast. Irgendjemand sieht das ganz anders, als du es mit ihm vorher besprochen hast. Und so. Das heißt, die Suboptimalität ist das, was ein CEO jeden Tag und immer einem Ideal hinterherlaufen, es dem näher zu bringen und dabei Menschen zu motivieren, damit zu kommen. Im Prinzip, das ist die Aufgabe, die ein CEO hat. Und deshalb habe ich auch dort in allen Companies, in denen ich war, natürlich viele Menschen an Bord gebracht und auch mit dazugeholt. Aber ich fand die Aufgabe, ein vorhandenes System weiterzuentwickeln, zu transformieren, woanders hinzubringen, fand ich irgendwie immer interessant. Da bin ich auch irgendwie reingerutscht. Also die Frage ist berechtigt. Ja. Und mein Bruder stellt mir die Frage auch oft genug, warum wir da so unterschiedlich gegangen sind.
Ja.
Aber all diese Jobs, die ich jetzt gerade beschrieben habe, diese Rollen, die haben sich alle ergeben. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mich noch nie in meinem Leben für irgendwas beworben.
Ja, ist doch gut.
Also ich meine, ich habe den ersten Job bei meinem Professor Krallmann, der hat mich in der Prüfung, die ich bei ihm hatte, gefragt, ob ich bei ihm arbeiten möchte. Ja, und dann habe ich dort jemanden kennengelernt, der dann zu Capgemini ging und fragte dann, möchtest du nach München zu Capgemini kommen? Dann habe ich den Christian Obersuhl irgendwo kennengelernt, der hat gesagt, hast du Lust, zu Sapien zu kommen? Und dann von Hornstein hat mich hier angesprochen und gesagt, wir bräuchten dich, könntest du zu uns kommen. Also von daher, ist jetzt auch die Zeit, die ich jetzt mir nehmen werde, mal drüber, was mache ich denn jetzt so als nächstes?
Ja, auf jeden Fall, da hast du sicherlich einiges an coolen Optionen.
Ja.
Bleib mir mal bei diesem suboptimale Sozialsysteme managen als Aufgabe von einem CEO oder von einem C-Level Manager. Was gehört da dazu? Also was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Skills oder persönliche Eigenschaften, Charaktereigenschaften, die man da so braucht?
Also ich glaube, auf der einen Seite natürlich ein Verständnis über das Geschäft, in dem man sich befindet. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ich glaube, eine reine abstrakte Führung im Sinne von, ich weiß nicht, worum es eigentlich geht, aber ich führe es mal, da glaube ich mittlerweile nicht mehr dran. Also ich glaube, fachliche Expertise über das Produkt, um das es geht. Das kann man erwerben, aber man braucht es.
Ja.
Dann glaube ich, ist es notwendig, Menschen mitnehmen zu können. Also sprich, in Narrativen, in Zukunftsvisionen sprechen zu können, diese entwickeln zu können, aber auch adaptieren zu können. Die sind variabel, die sind nie starr und fest. Das heißt also auch dort die Chance zu haben, Menschen zu begeistern, mitzunehmen, zu motivieren, mit Respekt zu behandeln. Und vor allem, das ist so ein Aspekt, der mir bei Sapient sehr wichtig war, der Company Purpose von Sapient hieß Being a Great Company, Enabling Human Potential. Also die Potenziale in Menschen zu erkennen und alles dafür zu tun, dass die sich entfalten können. Also sprich, Widerstände aus dem Weg bringen. Menschen auch die Verantwortung zu übertragen in Situationen, dass sie lernen können, was Verantwortung übertragen bekommen eigentlich heißt, wie man damit umgeht. Das heißt, sich entwickeln zu können, Fehler machen zu dürfen, Sparring zu haben, Feedback zu bekommen, tatsächlich immer auf Entwicklungsrouten zu sein und damit einfach auch eine Entwicklung. Also ich glaube fest daran, dass ein CEO sein Sozialsystem entwickeln muss, das mit ihm gemeinsam, weil er alleine tut das nicht, er repräsentiert das System, aber im Großen und Ganzen müssen für die verschiedenen Funktionen Leute an Bord sein, die wissen, was sie tun. Und die muss man auswählen, die muss man an Bord bringen, die muss man motivieren, daraus muss man ein Team bilden können, Leute muss man integrieren können, die verschiedenen Fähigkeiten so zu sortieren, dass daraus etwas wird, was insgesamt schlagkräftig ist. Und ja, dann muss man im Großen und Ganzen natürlich auch ein Zahlenverständnis mitbringen und verstehen, was kostet was, wie sehen Revenue Streams aus, wie macht man Profit. Und dafür sollte man auf jeden Fall jemanden an seiner Seite haben, der das sehr, sehr genau und vertrauensvoll tun kann. Weil ich glaube, es gibt natürlich auch eine Menge gute Beispiele, in denen CFOs CEOs geworden sind. Ich glaube aber für die beiden vorgenannten Themen, also strategische Vision und das Mitnehmen von Menschen, ist so der klassische CFO in seiner Ausprägung nicht der beste.
Ja, genau, also in der aktuellen Stunde.
Da gibt es ja immer wieder jetzt auch gerade in Situationen, in denen wirtschaftliche Krisen werden dann die CFOs zur Restrukturierung und Optimierung des Profit Streams werden dann die CFOs, die CEOs. Da gibt es eine Menge Beispiele, wo dann die strategischen Komponenten verloren gegangen sind. Also ich glaube, das Wichtigste ist aber, wie gesagt, Sozialsysteme managen heißt, mit dem arbeiten, was man hat und es ergänzen und dafür sorgen, dass die Menschen, die da sind, das Beste aus sich rausholen.
Das klingt gut. Wenn ich mir jetzt die drei Sachen anschaue, also Verständnis vom Geschäft, hast du selber gesagt, muss man haben, kann man lernen, Menschen mitnehmen und die Vision transportieren und die Leute nach vorne treiben und das Potenzial entfalten und dann auch das Zahlenverständnis, was auch so ein bisschen dazugehört zum Geschäftsverständnis, dann ist ja eigentlich schon das Menschen mitnehmen die schwierigste Komponente. Und das
die aufwendigste. Also es kommt darauf an, was einem liegt, aber es ist sicherlich die emotional die meiste Energie kostet. Mhm. Ja, weil es natürlich mit Enttäuschungen, mit Erwartungen, mit dem, mit den urmenschlichsten Trieben zu tun hat. Ja, und also sprich, respektiert zu werden, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden, Chancen zu bekommen, zu akzeptieren, dass jemand anders eine Chance bekommt, die man gerne selber gehabt hätte. Das sind alles Dinge, die verursachen in Organisationen Verwerfungen. Die muss irgendjemand sehen und managen oder mit den Reaktionen irgendwie umgehen. Mhm. Von daher ist das sicherlich emotional, wenn man das echt ernst nimmt, ist das das Anstrengendste. Auf jeden Fall.
Jetzt sieht man ja, ich bin auch so ein Riesenfan so der Creator Economy, ich schaue mir das sehr gerne an. Ich meine, ich mache selber Content aus dem Grund. Und ich glaube, dass das, also es ist schon sehr interessant zu beobachten, wie zum Beispiel so Influencer oder auch mittlerweile ja auch ganz normal Sänger, Songwriter sind ja auch mittlerweile Influencer irgendwie. Es schaffen so viele Leute in eine Richtung zu pushen. Ja. Und wenn die dann in die Businesswelt gehen, haben die dann plötzlich so mit ihren Onkel, mit ihrer Mama, Papa oder so, haben die dann Geschäfte, wo die irgendwie achtstellige Umsätze machen oder so. Sind eigentlich dann die Leute, die das irgendwie ihr ganzes Leben lang gelernt haben und sich dann Geschäftssinn aneignen und dann noch sozusagen Zahlensinn aneignen, eigentlich fast die mächtigeren Unternehmer?
Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil, also, es ist natürlich die meisten Influencer brauchen ja irgendwas, was sie influenzen.
Ja, klar.
Also allein die Tatsache, dass du eine Community hast, ist ja nicht das, was die erfolgreich macht, sondern im Zweifelsfall promoten die ja irgendwas, was es übrigens aus der anderen Ökonomie kommt.
Richtig.
Also deshalb würde ich sagen, sind die beiden Dinge haben einen Bezug. Mhm. Ja, die sind nicht unabhängig voneinander, weil der Influencer ist ohne das Produkt, was er influenzt, nichts. Ist er einfach nur, dann redet er über irgendwas. Ja, also ich meine, es gibt ja, die haben ja alle das Geld kommt ja nicht von irgendwoher. Ja. Das bezahlt ja jemand. Ja, der Influencer influenzt eine Community für irgendetwas.
Das stimmt, aber die Follower folgen ja dem Influencer nicht, weil er die Produkte promotet.
Nein, aber das ist der Seiteneffekt.
Genau.
Daher kommt das Geld.
Mhm. Richtig, genau, das Geld
kommt das Geld. Ich meine, die ganze Maschine funktioniert genauso lange, dass derjenige, der über den Influencer profitiert, bereit ist, dafür was zu bezahlen.
Genau, was ich jetzt, wo ich hin will, ist, glaubst du, dass es auch sein kann, dass man in Zukunft, vielleicht jetzt nicht die ganz Großen, ne, so eine Pamela Reif, die wirst du jetzt nicht dafür gewinnen, irgendwie eine CEO für irgendein Food-Produkt zu werden, aber so, dass man aus dem Influencer-Space auch gute CEOs rausrekrutieren könnte, so in dem Sinne, weißt du, weil die Leute die lernen, wie man eine Follower aufbaut, die lernen, wie man Leute influenzt, die lernen, wie man Leute mitnimmt. Wenn man denen jetzt noch Zahlenverständnis, Unternehmertum beibringt in einem Crashkurs, dann sind die vielleicht sogar ganz gute C-Levels.
Das ist spannend. Also ich will das nicht ausschließen. Es gibt ja auch genug von denen, die dann quasi sehr erfolgreiche Firmen führen. Das ist ja jetzt nicht so, dass die mit ihrer Marke Companies aufbauen ja auch.
Ja, total. Ich meine,
und dann irgendwann plötzlich ein eigenes Produkt haben, dass sie gar nicht mehr influencen müssen, sondern eigene Produkte
aufbauen.
So ist es, Also ich glaube, die Fähigkeit, die viele von denen ja mitbringen, ja nicht alle, aber auch genug, sind natürlich zu sagen, was für eine Vision, auf welche Produkte lasse ich mich ein, wie spreche ich eine Community an, wie erzeuge ich Relevanz? Natürlich sind das alle Fragestellungen, die ein CEO von jeder anderen Company auch erzeugen muss. Ich habe auch jetzt die letzten Jahre mal darüber nachgedacht, wie kriegen wir eine Planet positioniert, für was steht die eigentlich? Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Kunden wollen das unter Umständen von uns kaufen und mit welchem Versprechen und welcher Lieferfähigkeit statte ich das aus, damit das passiert und auch erfüllt werden kann. Von daher ist das in Kleinem was Ähnliches. Deshalb sind die Skills wahrscheinlich hilfreich. Mhm. Die Frage ist halt, die Communities sind halt die, sozusagen, die ganze Macht eigentlich erzeugen.
Mhm. Total.
Die sind halt sehr anonym im Connect. Mhm. Ja, also wenn jetzt jemand 20 Millionen Follower hat, dann merkt er nicht, ob dem mal eben 1.000 Leute oder 10.000 irgendwo abspringen.
Ja, das stimmt.
Wenn ich eine Firma von 2.000 Leuten führe und mir haut mal eben ein französisches Office ab, dann habe ich ein anderes Problem.
Das stimmt,
Also von daher gibt es da wahrscheinlich so ein paar Dinge, was die reale Führungsnähe angeht, die unterschiedlich sind, aber entwickelbar. Weil ich glaube, wenn auch die klassischen CEOs was davon lernen können, ist das, wie man Begeisterung erzeugt.
Ja, das wäre dann die andere Richtung, ne? dass man sozusagen sich die Skills holt aus dem Influencer-Dasein. Das sieht man ja auch viele CEOs, bestes Beispiel sehen wir in den USA, sind auch eigentlich Influencer. Ne?
Ja, klar. Also, die Tatsache, dass Elon Musk sich quasi eine Influencer-Plattform gekauft hat, hat auch nichts anderes als dafür, als einen Kanal haben zu wollen.
Ja, total. Absolut
richtig,
wir sind schon fast am Ende vom Podcast. Wir sind auch am Anfang des Jahres, deswegen können wir gerne noch so ein paar Predictions auch machen. Wenn du willst, das ist ja trendig im Podcast-Bereich. Ich fange mal an, also ich glaube, so aus, das ist gar keine harte These, aber in Australien haben sie Social Media ein bisschen limitiert ab 16 und in Schulen keine Handys.
Ja.
Ich glaube, das wird kommen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr kommt.
Ja.
Vielleicht kommt es erst später. KI-Agenten sind überall als großer Trend angekündigt. Ich glaube, dass das ähnlich wie in der Digitalisierung, dass wir uns in einem Jahr überschätzen, was die Auswirkungen angeht. Ich glaube, dass so gerade so die normalen Companies da draußen noch sehr strugglen werden, das wirklich operativ zu kriegen. Also, dass wir da wahrscheinlich in 10 Jahren heftig was sehen werden, aber in diesem Jahr noch nicht so viel, wie wir alle glauben. Hast du auch noch ein paar Predictions sozusagen?
Also bei dem KI-Thema glaube ich ehrlich gesagt, dass viele Menschen die Exponentialität wieder mal unterschätzen.
Ja.
Wir haben jetzt gerade letztens die neuesten Versionen von ChatGPT gesehen.
Mhm.
Wir werden 2025 AGI haben, also eine allgemeine Intelligenz.
Mhm.
Die letzten Versuche, die jetzt die neueste Version von ChatGPT, wir haben das jetzt schon gesehen, das ist wirklich spooky. Ja, die lösen sämtliche Aufgaben besser als Menschen.
Ja.
Und deshalb ist das, was wir dieses Jahr, also sprich der Umgang damit, es wird ein Ethikthema entstehen. Oder noch stärker entstehen. Ich glaube, es wird einen Kulturkampf zwischen dem amerikanischen Setup und dem europäischen Setup geben, wo wir aufpassen müssen als Europäer.
Mhm.
Weil natürlich die ganze Markteroberung nicht einfach irgendwo anders wieder rückgängig gemacht wird.
Ja.
Also sprich, das wissen wir alle. Momentan ist der ganze KI-Bereich ist komplett amerikanisch dominiert. Also zumindest für die westlichen Welt, natürlich auch in China.
Mhm.
Aber wir sind da natürlich mit unserer Regulierungswut an vielen Stellen ins Hintertreffen geraten. Da müssen wir aufpassen. Wobei, das ist der zweite Aspekt, ich glaube, dass auch das, was an Regulierung notwendig ist, eine Diskussion, ne? Das, was jetzt Meta gerade vorgestern angekündigt hat, das sind schon Themen, die haben eine Relevanz für die Gesamtkommunikation global.
Total.
Und deshalb glaube ich, da wird es eine große öffentliche Diskussion geben. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie die ganzen Wahlen, was jetzt ein Trump in den USA auf den Weg bringt. Da glaube ich fest dran. Also deshalb, diese KI-Thematik wird ein Megathema 2025 werden. Da bin ich fest von überzeugt.
Glaube ich auch. Also viele sind ja schon so, wenn man so auf LinkedIn guckt, die dämpfen das schon wieder so. Ja, der Trend und Bubble und so weiter.
Ja.
Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass das auch bleibt.
Ich kann sagen, mit dem, was wir auf den Weg gebracht haben, jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr vernünftige Diskussionen mit sehr, sehr klassischen Unternehmen, die einer einzigen Aufgabe auf der Spur sind. Wie können wir einzelne Prozessschritte effizienter gestalten.
Total.
Die Frage haben die alle. Und vor allem in einem Rezessionskontext.
Ja.
Und von daher glaube ich dort, mit all dem, was wir jetzt schon probiert haben und auf den Weg gebracht haben, es geht nicht darum, alles zu KI'en, aber es geht darum, einzelne Prozessschritte zu unterstützen. Und das wird gelingen. Und das werden auch diese Kosteneinsparungspotenziale, die da existieren, die sind immens. Die sind immens. Und da werden auch viele klassische, kleinere Unternehmen nicht dran vorbeikommen wollen. Und deshalb glaube ich da fest daran, da gibt es jetzt schon wieder eine Menge Cassandra-Rufe, das ist alles wieder ein Hype, künstlich erzeugt und so weiter.
Ja. Hey,
ich kann nur sagen, beschäftigt euch bitte damit. Ich habe es neulich ganz wieder in einem großen Kontext gesagt, keiner, der sich heute als CEO einer Firma verantwortlich zeigt, kann sagen, das macht mein CTO.
Ja.
Man muss sich damit persönlich beschäftigen, was es kann, was es ermöglicht, damit man einen Change leiten kann. Und das ist der große Appell, wie immer zu sagen, ich mache mir kein Öl unter die Fingernägel, geht nicht.
Sehr guter Schlusswort, würde ich sagen. Danke, dass du dabei warst, hat Spaß gemacht.
Gerne, danke Franz. Alles Gute für den Rest des Jahres und vielen Dank, dass ich hier dein Gast sein durfte.
Ja, absolut. Dankeschön. Irgendwann suchen wir uns manchmal ein Thema aus und dann kommst du wieder.
Ja, gerne.
Mit einem gewissen Thema und dann gucken wir, ob unsere Predictions für 2025
richtig waren
oder falsch.
AGI, auf jeden Fall.
Sehr gut. Super.
Dankeschön.
Klasse. Ja, wer jetzt noch dabei ist, also herzlichen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und ich freue mich natürlich über Feedback. Ingo sich auch. Unsere LinkedIn-Profile sind unten in den Shownotes. Ihr könnt uns aber auch sonst irgendwie erreichen. Das findet ihr sicherlich heutzutage schnell raus und gibt uns Feedback zur Episode. Auf Spotify kann man, wer auf Spotify hört, auch einzelne Episoden jetzt kommentieren seit einiger Zeit. Das heißt, da schaue ich auch ab und an mal rein. Aber wie gesagt, kommt einfach auf uns zu. Das ist wirklich das Einfachste und überwindet sozusagen den Medienbruch, der leider im Podcast noch da so ein bisschen da ist. Dieser Podcast ist nur möglich, weil natürlich Atreus das Ganze so ein bisschen querfinanziert durch meine eigentliche Rolle dort. Also wenn ihr gerade die Fragestellung habt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, dann kommt gerne mal auf mich zu. Sowohl Ressourcenengpässe natürlich, aber eben auch Kompetenzengpässe können wir dort sehr gut überbrücken. Wir haben sehr starkes Interim-Management-Netzwerk mit wirklich sehr vielen, sehr fähigen und coolen Leuten, die das Ganze schon 100-mal gemacht haben. Also ihr müsst nicht irgendwie jemanden intern damit nochmal überfrachten, der sowieso schon bis oben hin dicht ist, oder eben jemanden das geben, der das vielleicht auch noch nie gemacht hat, sondern kommt da gerne auf uns zu. Ich freue mich auf jeden Kontakt und auf jedes Gespräch. Und damit bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Gespräch, Ingo.
Dankeschön, super, Franz.